Radio 1. Hörbar Brust.
Dann ging diese Zeit los. Das war eben 91, als Gorbatschow geputscht wurde. Da waren wir mittendrin, ich mit meinen Mitstudenten. Da habe ich auch ein bisschen Angst bekommen, als die Panzer in die Stadt rollten. Und man auch noch nicht, ach irre, man konnte nicht telefonieren, man konnte das gar nicht, wir hatten überhaupt keine Ahnung, weil das Fernsehen, da lief nur noch Ballett. Wir hatten keine Informationen und ich weiß noch, dass ich zur Post gegangen bin, weil die einzige Möglichkeit im Ausland, also sprich meinen Eltern, Bescheid zu geben, war ein Telegramm zu schicken. So ist alles in Ordnung.
Radio 1, hörbar Rost.
Herzlich willkommen zur Hörbar Rust, zur Radiosendung oder aber zum Podcast. Woche für Woche sitzt hier eine besondere Persönlichkeit, die sich die Mühe gemacht hat, 8 Songs aus ihrem Leben herauszusuchen. Und das hier ist mein Gast heute.
Radio 1. Hörbar Rust.
Neben Sauerstoff, Nahrung, Liebe und anderen existenziellen Dingen, was wird zukünftig immer wichtiger werden? Wir tippen mal auf Glaubwürdigkeit, Authentizität, Unverfälschtheit. Dem entgegen stehen viele neue KI-beeinflusste Traditionen, die in rasantem Tempo alles bisher Bekannte auf den Kopf und in Frage stellen. Welche drastischen Auswirkungen auch immer das auf unsere Gesellschaft haben wird. In unserem heutigen Gast finden wir eine zähe und leidenschaftliche Anwältin der Glaubwürdigkeit, die zudem noch einen ziemlich guten Humor hat und ein Faible für Musik. Karin Mioska. 1969 im niedersächsischen Peine geboren, tanzte sie zwar in schwarzen Gymnastikanzügen und sang in einer Band, schrieb sich dann aber für Slawistik und Geschichte ein, jobbte als Reiseleiterin in der damaligen Sowjetunion und machte, weil es sich anbot, von dort aus auch gleich ein paar Beiträge für den NDR. Wie heißt es so schön? Der Rest ist Geschichte. Erst Radio, dann Fernsehen. Kulturjournal, ZAP, Titelthesen, Temperamente, Tagesthemen. Letzteres übrigens 16 Jahre lang. Jetzt wird's Zeit für etwas Neues, für eine eigene Talkshow. Wir freuen uns. Liebe Karin Mioska.
Gab es irgendwas, was falsch daran war? Ich habe so ein bisschen gerade so, denke so, Faktencheck. Hoffentlich haben wir nicht irgendwas durcheinander gebracht.
Genau, das wird jetzt in meinem neuen Job immer wichtiger, dieser Faktencheck. Es war alles richtig, bis auf die Tatsache, dass ich aus Moskau damals für Radio Schleswig-Holstein berichtet habe und nicht für den Norddeutschen Rundfunk. Aber das kam ja nur unwesentlich später. Also es ist fast richtig gewesen.
Danke dafür.
Es macht nichts.
Als Tagesthemenmoderatorin bist du passé, sagen wir es doch, wie es ist. Ja,
ja.
Ja, ja. Und du bist in so einem Niemandsland gerade. Du bist, hast das Neue noch nicht angetreten. Mhm. Also für all diejenigen, die möglicherweise den Podcast hören, wir sind jetzt hier Ende Dezember, da läuft noch gar nichts, wir können noch gar nicht wissen, wie es ist. Und in diesem Niemandsland, wäre es ja jetzt Quatsch, die alten Tagesthemenfragen hochzuholen, gehen wir doch einfach einen Weg, zumindest für die ersten Minuten vielleicht,
ja,
der so nie passiert ist, aber vielleicht hätte passieren können.
Okay.
Zurück ans Ende des letzten Jahrhunderts, zurück in die Sowjetunion, denn du hast dort nicht nur gejobbt, sondern dir auch für einen Moment überlegt, dort vielleicht ein Unternehmen aufzumachen. Und da steigen wir jetzt ein. Es ist, glaube ich, 1999. Mhm. Du bist irgendwo in Moskau, hast ein paar interessante Leute kennengelernt oder bist du eher in St. Petersburg?
Nee, mach mal Moskau 1991. Geht das auch?
Oh, okay. Mhm. Dann kann ich es viel besser einordnen. Dann passt es. 1991.
Mhm.
Mhm. Mhm. So, und da bist du und wohnst erstmal wo?
In einer Familie sehr weit draußen. Ich weiß nicht mehr, wie das Quartier hieß, aber ich fuhr mit der Metro bestimmt 45 Minuten von der Innenstadt und lebte bei einer russischen Familie und ich weiß noch ganz genau, im 17. Stock. Und der Fahrstuhl, und das war eigentlich immer die größte Angst. Es gab zwei Ängste. Der Fahrstuhl, schafft er es bis oben und nach unten, weil der war so eng, dass man klaustrophobisch wurde, auch wenn man da ganz alleine drin stand. Und er wackelte und rauschte sehr und ich dachte immer, Mist, das wird nie gut gehen, weil natürlich alles total brüchig war. Er ist nie stecken geblieben. Und die zweite Angst war, das weiß ich auch noch genau, dass, weil ich immer so lange in der Metro sitzen musste, bis ich zu Hause war, Und natürlich, je weiter du aus der Stadt rauskamst, und ich war oft dann abends auch auf dem Rückweg, du immer komischere Gestalten hattest und irgendwie hatte ich sowieso damals das Gefühl, die einzigen Menschen, die dort arbeiten, sind Frauen und alle anderen sind Männer und immer besoffen. Und ich habe dann, ich weiß noch genau, dass ich immer so da saß und mir die Mütze eiskalt irgendwie war es draußen über den Kopf gezogen habe und immer so Grimassen gemacht habe, weil ich dachte, so spricht mich keiner an. Weil ich echt Angst hatte. Lauter Besoffene. Ich dachte immer, mein Gott, jetzt wenn ich jetzt blöd gucke, so irgendwie ein bisschen geistesgestört. Dann wird schon alles gut. Es ging auch alles gut. Mhm. Also das war immer so ein bisschen
im Zeitalter der Smartphones wäre sowas heute nicht mehr möglich. Und wahrscheinlich gibt's auch, wenn du erstmal über die nächste Station hin zu Weltruhm kommst, denn immer wieder geistert auch in Interviews so, ich könnte auch Wladimir Putin interviewen und so weiter. Irgendjemand, der immer mit dir in derselben U-Bahn gefahren ist, wird irgendwann so eine Leica dabei gehabt haben und so ganz so aus dem Knie, so Kniehöhe, so ein paar Fotos von dir gemacht haben.
Das
und
könnte sein.
Entweder erpressen oder deine Karriere zerstören, so oder so. Wir wissen es nicht. Aber wir denken uns ja jetzt hier gerade, wir sind ja jetzt gerade hier im Phantasialand.
Ja.
Und sagen wir mal so, jemand von außen, das muss jetzt bitte kein Mann sein, das soll jetzt nicht so eine Erlösungsgeschichte sein, aus irgendeinem Grund ist dir eine super Idee gekommen für dieses Unternehmen in Moskau. Mhm. Und du konntest dich ziemlich schnell finanziell auf eigene Beine stellen.
Okay.
Und musstest nur noch 2 Stationen fahren, um dann in deine sehr schöne, geräumige, 70 Quadratmeter große Wohnung zu fahren mit Heizung und allem, was dazugehört. Mhm. Welche Idee hattest du und wie war dein Leben, das so nie war?
Ich hätte damit nicht sehr viel Geld verdient. Ich wäre wahrscheinlich auch weiterhin 45 Minuten gefahren, um in einer mir leistbaren Wohnung zu leben. Es war nämlich eine Buchhandlung. Ich wollte mit einer Mitstudentin eine Buchhandlung eröffnen. Mhm. So ein bisschen so eine Art russisch-deutsches Joint Venture mit Russen zusammen, die auch Bücher liebten. Wir lasen viel Tschechow und waren begeistert von den Theaterstücken und den Erzählungen und fanden irgendwie, wir müssen einen deutsch-russischen Austausch auf Literaturebene befördern, sind dann aber ja gar nicht so weit gekommen, also weil die Idee ist dann relativ schnell. Ich bin schon wieder in der Realität.
Soll ja, ich merke ja auch, das ist so schwer, das zu erfinden, weil du könntest jetzt, ich glaube, wir sind, es hat nicht geklappt.
Es hat einfach nicht geklappt.
Zu nah dran an der Wirklichkeit.
Ja, ich hab dann zu schnell in Hamburg Radio gemacht und Geld verdient und dann war der Weg irgendwo abgebogen in eine andere Richtung.
Aber ich kann mir das ziemlich gut vorstellen, dass du jetzt 10 Jahre diese Mioska-Sendung machst. Wenn ich jetzt sage, diese Mioska-Sendung, entschuldige bitte, die heißt wahrscheinlich Karen oder Carmen Mioska im Zweifel.
Carmen Misoga. Und es gibt auch Leute, die sagen Moskau zu mir, weil sie mit dem Namen Nachnamen nicht klarkommen.
Solange sie nicht Slomka zu dir sagen, ist es ja eigentlich okay, oder? Also gut, also diese Show machst du, sie Show zu nennen, hat was, finde ich. Ja, du magst es nicht, ich finde das gut. Ich stelle mir das so vor, dass du jedes Mal singend reinkommst.
Weißt du,
und
das,
erstmal.
Du sagst, du sprichst da was an, was mir kein Mensch erlaubt. Ich finde ja eigentlich, dass das was ist, was uns gut zu Gesicht stünde, uns Deutschen. Ne? Dass wir mal so eine Politik-Show machen. Weil ich hätte so gerne eine Band und ich hätte gerne so eine Treppe, wo ich dann mit so einem güldenen Kleid runterkomme. Und dann machen wir trotzdem Politik. Ja, bitte sag mir doch mal, warum das nicht gehen soll. Kein Sender der Welt möchte das.
Naja, es gab ja so einen Hybrid oder davon ja mehrere. Einmal wurde er geboren, 4 Millionen Mal wurde er geklont in Form von Late Night. Also das sind dann halt einfach
Männer
gewesen. Es war satirisch, aber es ging schon in die Richtung, dass im Stand-up ja politische Themen zumindest. Aber so eine Mischform wäre vielleicht vor 40 Jahren noch abgelehnt worden oder auch vor 30, weil man sagt, das ist dann nicht glaubwürdig. Und jetzt gerade oder in 5 Jahren wird man sagen, das ist die einzige Art, wie wir überhaupt noch Glaubwürdigkeit schaffen können. Je enger das Kleid, je mehr Paillette, desto besser.
Umso mehr kriegt sie raus.
Machen. Genau.
Ja, herrlich. Stell dir mal vor. Soll ich mir das mal vorstellen? 10 Jahre habe ich das gemacht? Nee.
Und dann, darauf wollte ich hinaus, dann wirst du nämlich nicht Reiseleiterin, aber dann erfüllst du dir deinen Plan B Wunsch und wirst Dokumentarfilmerin und machst endlich diesen Trip von Moskau nach Peking in der transsibirischen Eisenbahn.
Genau.
Und das wird ein Vierteiler und dann musst du nie mehr arbeiten.
Wie herrlich. Wenn das der Abschluss der Berufslaufbahn ist, dann bin ich, da habe ich keine Wünsche mehr offen.
Aber lass uns nicht so weit vorgreifen, wir fangen ja gerade erst an.
Okay.
Musikalisch landen wir bei Prince und Sheila E., Starfish and Coffee. Ich bin so gespannt auf diese Geschichte, weil ich habe ja ein Stichwort bekommen.
Das Stichwort ist, ich wollte auf ein Prince-Konzert in Hamburg und hatte einen kleinen Mini, weißt du noch, diesen alten Cooper, diese ganz kleinen.
Die ich nie mochte, bis die neuen kamen. Und plötzlich ich die kleinen, weil ich so dachte, oh, süß.
Der ist total süß, so eine kleine Erdbeerkiste. Und ich fuhr mit dem durch Hamburg und sehe plötzlich, dass ich nicht weiterkomme und dann steht so eine riesen Limo auf der Straße. Irgendwo in Hamburg, Pöseldorf. Also da bin ich nur durchgefahren und es war, glaube ich, im CCH. Also ein total bescheuertes Konzert. Es war auch nicht besonders gut. Aber ich wollte dahin und es steht diese Limo vor mir und ich denke irgendwie, was ist das denn? Und gucke raus und sehe, wie aus irgendeiner Villa Prince und Sheila E. rauslaufen.
Wahnsinn.
Ja, und dann bin ich die ganze Zeit hinter denen hergefahren.
Die sind aber in die Limo eingestiegen und du bist hinter der Limo
ich
her.
Ich bin hinter der Limo her und habe wirklich Herzflattern gehabt und auch da hatte ich noch kein Handy, sonst hätte ich sofort alle Leute angerufen und das gefilmt und war sehr aufgeregt, weil das war damals echt ein Hammer für mich, weil ich habe Prince wirklich verehrt. Und ja, und wollte hinterher leider noch rauskriegen, wo die Aftershow-Party stattfand, aber das habe ich leider nicht. Aber der hat dann noch irgendwo gespielt und gesungen und das habe ich dann nicht mehr hingekriegt. Und das Konzert fand ich eher enttäuschend, Sound war scheiße. Aber die Geschichte war so schön.
Die Geschichte ist super.
Ja.
Was Kevin, then came Lucy, third in line was me. All of us were ordinary compared to Cynthia Rose. She always stood in the back of the line, a smile beneath her nose. Favorite number was 20, and every single day. If you ask her what you had for breakfast, this is what she'd say. Starfish and coffee, maple syrup and jam.
Karin Miosga, die fast mit Prince zusammengekommen wäre, ist heute hier zu Gast in der Hörbar Rust. Was ist die schlesische Schwere?
Tja, ist vielleicht eine Form von Melancholie, die derselben nicht erlaubt, bis zum Äußersten zu gehen. Also nicht total zu versinken darin, sondern bevor es so richtig schlimm wird, sich selbst so ein bisschen aus dem Schlawittchen hochzuziehen, zu sagen, jetzt stell dich nicht so an. Ehrlich, also es gibt wirklich Schlimmeres. Also es ist, die Sonne scheint, jetzt gerade nicht, aber sonst gerne mal. Ich habe was Feines zu essen und ich habe was Schönes zum Anziehen. Ich kann ein bisschen Musik hören, jetzt mach dich nicht so in die Hose.
Es gibt ja sehr viele Menschen, die sich zur Melancholie bekennen und diese auch pflegen und die gar nicht wollen, dass da so viel Licht reinfällt. Ne? Also man muss ja auch wirklich auf dieser Farbskala sehr unterscheiden zwischen Melancholie und Depressionen. Also da liegen ja oft noch Kilometer dazwischen.
Absolut.
Also auch die Melancholie ist ja eher ein Moll als ein Durzustand.
Richtig.
Aber die du da gerade beschreibst, die ein guter Freund dir nämlich nachsagt, diese schlesische Schwere, die du offenbar von deinem Vater, den wir gleich ein bisschen kennenlernen, geerbt hast, die fängt sich selbst wieder ein?
Das schaffe ich eigentlich ganz gut. Manchmal besser, manchmal schlechter. Aber das muss ich auch unbedingt sagen, ist deutlich zu differenzieren zu irgendwas, was wirklich furchtbar schlimm, traurig macht und was krankhaft sein könnte. Damit habe ich Gott sei Dank gar nichts zu tun. Es ist nur ab und zu so, dass es mir wie so ein Klumpen einfach auf der Seele liegt und also irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht ist das die Nachbarschaft zu den russischen Schriftstellern oder so, die mir das mitgegeben hat. Keine Ahnung. Aber es ist nicht dramatisch. Ich kultiviere das nicht, weil ich es auch gelegentlich einfach lästig finde. und so neidisch bin auf Leute, die so ganz viel Leichtigkeit haben den ganzen Tag. Aber ich schaff's auch wieder, da rauszukommen. Und dann ist es auch gut, das gehabt zu haben.
Wollte ich gerade sagen, wenn du dieses Spektrum kennst, dann freust du dich vielleicht auch über die leichten Momente
genau.
mehr.
Und die leichten werden da ja umso schöner.
Wenn man den Kater erstmal hinter sich hat, dann hey, oh, mir ist nicht mehr schlecht, ich muss nicht mehr schlafen, ist das toll, morgen trinke ich wieder, denn dann geht's mir übermorgen richtig gut.
Genau, genau.
Dein Vater ist das Gesicht der Kirche. Er hatte jetzt gerade, also es gab, oder das Gesicht der Kirche hat eine blaue Brille, habe ich so gedacht, weil er hat jetzt gerade 40-jähriges Jubiläum, mhm. Dienstjubiläum als mhm. Diakon gefeiert, oder Diakon sagst du, ne?
Diakon.
Das ist, wird auf der ersten Silbe betont. Das, wahrscheinlich ist es so.
Vielleicht ist das Norddeutsch, keine Ahnung, aber ich sag Diakon.
Mhm. Ich will ihm natürlich jetzt auch nicht, ich soll jetzt nicht zu privat werden, aber bestimmte Dinge sind ja öffentlich und das finde ich schon mal ganz interessant. Er hat als Maurer gearbeitet, kommt aus Oberschlesien.
Ja.
Das ist erstmal nicht so ungewöhnlich für die Generation. Er ist 80, über 80, wie alt ist er?
Über 80.
Über 80.
Ja, 81.
Als Maurer gearbeitet und hat dann nochmal Architektur studiert. Mhm. Ist das richtig?
Genau, es war ein Abendstudium, Bauingenieur nannte sich das. Weil er kein Abitur gemacht hat, kann er jetzt kein klassisches Architekturstudium gemacht haben, aber so ein Abendstudium, das verwandt ist. Also Bauingenieur war er am Ende und mhm. hat auch als solcher gearbeitet, ja.
Und dann muss ihn aber der Ruf der Kirche oder der Ruf Gottes oder wer auch immer ihn gerufen hat und auch richtig gerufen hat, sonst wäre er jetzt nicht 40 Jahre dabei und wäre mhm. so beliebt.
Mhm.
Wie hat er dir das erklärt, warum er diese Kurve genommen hat?
Wir waren damals natürlich auch noch ein bisschen jünger, ich und meine Schwestern, er musste uns das erklären, weil er ja ohnehin viel gearbeitet hat. Und dann kam ja nochmal Arbeit obendrauf. Und das musste er uns erklären, musste aber vor allem seiner Frau erklären, die noch weniger Zeit mit ihm hatte, mhm. warum das so wichtig war. Und er hat das tatsächlich als Berufung erklärt. Also er hat das Gefühl gehabt, dass er das machen muss. Und dass er ganz viel zu geben hat. Und als er dann angefangen hat, ist uns auch immer klarer geworden, dass da wohl irgendwas dran sein muss, weil der nächtelang als Notfallseelsorger aus dem Bett geholt worden und tagelang neben Leuten gesessen und gewacht, die ihre Liebsten verloren haben, weil er dann diese beerdigt hat und diese ganze Trauerarbeit und Tröstarbeit und so. Und das macht ihm überhaupt nichts aus. Also das beschwert ihn nicht, sondern er hat große Freude daran, den Leuten etwas mitzugeben, glaube ich. Und deswegen glaube ich auch, dass das ein bisschen wahr ist.
Was für eine Kraft und was für eine Stärke. Also ihr werdet ja nicht nur, das geht uns gar nichts an, also man hat immer Konflikte, auch mit seinen Eltern und so weiter, aber er muss ja wirklich jemand sein, der zumindest vorlebt, wenn du etwas möchtest, mach es. Also auch als Maurer, als erwachsener Mann, nochmal die Abendschule mit so einem Knochenjob eigentlich, ne, den man tagsüber dann macht. Das allein durchzuziehen, verdient ja schon höchsten Respekt. Aber dann wirklich auch das Risiko einzugehen, ich meine mit drei Kindern, vielleicht hat er parallel weiter gearbeitet, ich weiß es nicht, aber ihr seid drei Schwestern, das finde ich schon bemerkenswert und einerseits sicherlich sehr mutmachend, andererseits vielleicht auch ein bisschen einschüchternd, weil jemand, der das vorlebt, vielleicht auch erwartet, dass man das nachlebt.
Ja, das ist, sowas formulieren Eltern ja nicht, jedenfalls meine nicht und haben auch nie... haben, glaube ich, auch das gar nicht erwartet, dass wir die Lebensläufe machen oder Karrieren machen, die wir dann gemacht haben, weil meine Eltern ja beide nun die Volksschule abgeschlossen haben und es gar keine andere Möglichkeit gab, gar kein Geld gab. Die mussten arbeiten gehen. Insofern weiß ich nicht, ob sie es erwartet haben oder ob er jetzt speziell auf mich bezogen erwartet hätte, dass ich diesen Weg gehe. Also was ich sehe daran, dass der daraus Energie zieht. Und das ist vielleicht eine Parallele, weil du willst ja so ein bisschen auf Parallelen hinaus.
Ja.
Dass es ihm auch persönlich große Freude macht. Und macht auch so irre Sachen, dass der zwischendurch, ich weiß auch noch, dass wir mal in irgendeiner Kirche waren, als er irgend so eine Wallfahrt gemacht hat. Ich weiß auch nicht mehr, warum war ich dabei. ist ja auch egal, ich war jedenfalls dabei, da macht er auch solche Sachen und läuft in die Kirche rein, die leer ist und soll dann Gottesdienst abhalten. Und ich weiß nicht, ob sie am Abend zu viel getrunken hat, jedenfalls steht er plötzlich auf dem Altar und singt Life is Life. Weißt du, erinnerst du noch diesen schrecklichen Obus?
Furchtbar. Einmal wurde der mitgebracht. Marion, genau. Weißt du noch von wem? Sag's. Egal.
Aber in diesem Jahr
war das ja. Oh, aber er ist auf den Tisch gesprungen.
Oh, siehst du?
Oh.
Parallele. Oh, oh Gott. Oh. Ist dir noch nicht aufgefallen?
Wirklich nicht? Ist das lustig?
Das ist wirklich lustig. Das ist mir wirklich noch nicht aufgefallen. Und es fällt mir jetzt ein, dass er das mal gemacht hat.
Weil ja, weil das gehört zu den leergefragten Tagesthemenfragen. Ja. So dieses, es gibt so einen Katalog von 10 Sachen.
Warum sie auf den Tisch
genau, als der Robin Komiker Williams. Und Schauspieler Robin Williams starb, hattest du diese Anmoderation und hast so ein Zitat aus diesem Film Club der Toten Dichter.
Ja.
Und das ist natürlich dankbar, um darüber zu berichten. Gut. Danke, dass wir ein bisschen deine Familie oder zumindest deinen Vater ein bisschen näher kennenlernen durften. Kommen wir zur nächsten Musik. Und zwar eine aus deiner Kindheit. Davon gehe ich zumindest aus. Mana Mana. Aus der Sesamstraße.
Wirklich?
Ja, natürlich.
Entschuldigung, liebe Radio 1-Hörer.
Nein. Ich glaube, Life wäre schlimmer, ganz ehrlich. Mana Mana verbindet uns, denke ich mal, auf eine Weise. Durftet ihr viel Fernsehen?
Genau das. Also wir haben die Sesamstraße gesehen, dann erinnere ich auch noch unsere kleine Farm.
Ja.
Etwas später.
Laura Ingalls.
Genau. Gute Nacht, John Boy. Gute Nacht.
Das waren die Waltons, entschuldigung.
Okay, also es war unsere kleine Farm, Laura Ingalls mit diesen Hüten, jetzt weiß ich sie da. Und dann kamen die Waltons, dann kam natürlich Pippi Langstrumpf.
Okay, ich würde es in eine umgekehrte Reihenfolge setzen. Du bist ja auch hier nicht als chronologische Fernseh. Das ist alles völlig egal. Wichtig ist, dass damals die Welt noch in Ordnung war. Mhm. Da trugen Mädchen noch Pferde auf den Händen und durften allein leben, obwohl sie gerade mal 7 waren oder so. Ja, und sie hatten noch keine Gameboys, denn sie lebten auf dieser kleinen Farm alternativ mit ihren Hüten und ihren, auch ohne Heizung, ohne Fußbodenheizung, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Endlos viele Schwestern, das wiederum kannst du dir vorstellen. Ja. Wie viele Jahre seid ihr auseinander?
3 und 1 Jahr.
Mhm. Du bist die
Mittlere.
Mittlere. Mhm. Gut, wir hören die Sesamstraße.
Mana Mana, Mana Mana.
Mana Mana. Mana Mana. Mana Mana. Mana Mana. Mana Mana. Mana Mana. Mana Mana. Mana Mana. Mana Mana. Mana Mana. Mana Mana. Mana mana,
pati pati pi.
Mana mana,
pati pati.
Mana mana,
pati pati pi. Pati pi, pati pi, pati pi, pati pi, pati pi.
Mana 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 ma 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 mana mana,
pati pati pi.
Mana mana,
pati pati.
Mana mana.
Wir haben sehr gelacht hier, weil wir in einer Mischung aus Zuhören und uns erinnern, wie diese Figuren. Also es gibt einmal den Muppets-Chor und es gibt einmal den Sesamstraßen-Chor. Und niemand von uns weiß, wer diesen unglaublichen Song komponiert hat bis jetzt, wenn wir richtig recherchiert haben. Es ist, also vielen herzlichen Dank, falls er noch lebt oder seine Nachkommen, die nie wieder arbeiten müssen, weil sie hoffentlich von der GEMA ganz viel Geld kriegen. Piero Umiliani hat diesen wunderbaren Song mit diesem Text, der unter die Haut geht, komponiert. Karen Miosga ist heute hier zu Gast. Und man kann das auch lustig finden, wenn man nicht weiß, dass diese Figur sich so, aber noch lustiger ist es, wenn man weiß, dass die sich vom
genau,
Mikro,
ne? Es war ja sowieso immer ein sogenannter Ohrwurm. Eines der schlimmsten Radiowörter. Aber, das wurde ja so wahnsinnig lustig, weil die Mädels, die immer diesen Background-Chor, der die immer gestört hat. Ja. Er hat mitgemacht und dann zwischendurch fängt er wieder an, wie verrückt durchzudrehen. Und sie sind voll genervt und er treibt es immer wieder auf die Spitze und er wird immer wieder zur Ruhe gerufen. Das haben wir geliebt. Ich habe so gelacht.
Du hast auch gesungen vor allen Dingen. Du hast nicht nur gelacht, du hast gesungen. Wir springen jetzt mal ganz kurz vor. Wie alt bist du?
Dann, wie alt war ich? Da habe ich wahrscheinlich gerade Ende Abitur, schätze ich mal, habe ich angefangen zu singen.
So mit 21, 22, nein, das hätten wir niemals.
So mit 16, glaube ich, habe ich angefangen, im Jazzchor zu singen, ja. Mhm. In Salzgitter. Salzgitter Lebenstedt bei der Jazzsängerin Nanni Biel aus Hannover. Mhm. Und wir haben im Jazzchor gesungen und daraus ist dann später entstanden, dass einmal die ein bisschen irre Idee, eine Art Schlager-Satire-Band zu machen.
Das war noch vor Gildo Horn wahrscheinlich,
richtig,
ne?
Richtig, genau, weil in Wahrheit waren wir die Trendsetter, was man heute ja nicht mehr ertragen kann. Ich weiß nicht, ob du jemals auf einem Schlager-Move oder ähnlich schrecklichen Dingen unterwegs warst, aber wir haben angefangen, 60er-Jahre-Schlager zu singen. Wenn ich die ganzen Interpreten noch kennen würde, Petula Clark, Downtown.
Ja, aber das ist doch alles, das ist doch richtig gut.
Genau. Und dann wurde es halt schlimmer. Dann kamen die 70er, dann kam irgendwie dieses Zeug, was heute noch geträllert wird, am Bett im Kornfeld.
Oh, alles, okay, von Petula Clark zu Jürgen Drews.
Ein schlimmer Abstieg.
Danke, dass du das Wort genutzt hast. Aber Singen macht Spaß. Und Singen hat dir wahrscheinlich sehr viel Spaß gemacht. Wie lange hast du das gemacht?
Naja, also wie lange gab es die Band? Vielleicht 3-4 Jahre oder so. Dann irgendwann nicht mehr, weil ich dann angefangen habe, in Hamburg zu studieren und dann keine Zeit mehr hatte. Oder zu wenig, die Band hat in Hannover, also die meisten Bandmitglieder haben in Hannover gelebt und dann bin ich nicht mehr so oft hin und her gefahren. Das war eigentlich nur eine ziemlich kurze Episode.
Du hast eine sehr schöne Stimme, wenn ich das sagen darf.
Darf ich das zurückgeben?
Oh, danke, aber ich singe nicht. Ich habe nur, ich höre mir sonst keine Podcasts an, im Idealfall zur Vorbereitung. Ich habe aber mir einen Podcast angehört, ein Interview, das du geführt hast, remote mit dem Chefredakteur des Hamburger Abendblatts. Das war ganz heiter. Irgendwie der Typ, ich hätte jetzt erstmal nicht gedacht, dass er der Chefredakteur ist. Er war sehr verspielt und dann aber doch sehr seriös. Also das wollte ich jetzt nicht in Frage stellen. Aber da ist mir aufgefallen, oder einmal mehr aufgefallen, wie schön ich das auch finde, dass diese visuelle Komponente wegfällt. Denn ich habe mich ganz zum ersten Mal komplett auf deine Stimme konzentriert, die ich ja nun wahrlich nicht zum ersten Mal gehört habe. Wir sind uns auch schon begegnet. Aber mir ist der Klang deiner Stimme so bewusst geworden, weil mich nichts anderes ablenkte. Und das ist schon gut, es macht schon auch Spaß. Das ist wieder das Tribut fürs Radio eigentlich, immer wieder.
Absolut. Ich habe das auch sehr genossen, weil ich Musik immer geliebt habe und weil ich es ganz großartig fand. Ich habe beim Radio ja noch angefangen in der Zeit. Ich habe noch LPs aufgelegt und ich habe noch an diesen Schneidemaschinen, weißt du?
Mit den Bobbys.
Ja.
Also das waren so, die Bobbys nannte man so kleine runde Metalldinger, die man auf die Köpfe des Tonbandes setzte und um die herum das Band,
Tonband. Genau, und dann konntest du immer so vor- und zurückspulen und damit eigenhändig schneiden. Und
die Bobbys drehte man um zu rauchen. Ich weiß, das habe ich schon einmal erwähnt. Genau. Das waren gute Aschenbecher. Man durfte da auch noch überall rauchen. Hallo.
Auch im Studio.
Auch im Studio.
Völlig problemlos.
Ja.
Ja, genau. Das habe ich sehr geliebt. Das mochte ich extrem. Und ja, jetzt kommt diese ganze visuelle Geschichte mit Schminkerei und Gutaussehen. Das hat schon seine Vorteile im Radio.
Ja, aber auch da bist du eine kleine Trutzburg. Und was da bleibt meinst, es, ja, ich meine es wegen deiner Frisur. Ich wollte eigentlich weder irgendwas über Augenbrauen noch Frisuren noch Klamotten, gar nicht. Aber ich habe so gedacht, das finde ich gut, denn wer immer vor die Kamera geht, durchläuft auf jeden Fall erstmal eine Zeit in der Maske. Also, und das sind, da sitzen oder stehen ganz wunderbare Menschen, die aus einem objektiv auch wirklich einen attraktiveren Menschen machen können. Ich sage das jetzt nicht auf dich bezogen, sondern aus eigener Erfahrung, ja. Aber was hilft es, wenn man sich nicht wohlfühlt oder wenn man sich verkleidet fühlt oder geschminkt also so, ne? Ja. Und du bist ja du hast das Glück, eine sehr attraktive Frau zu sein, auch nach allen möglichen Maßstäben, aber du hast immer diese Frisur, die keinen Namen hat, würde ich sagen, die einfach zu dir passt, die gut ist, aber die einfach, die ganz deutlich zeigt, Leute, bis hierhin und nicht weiter, das ist mein Kopf.
Ich finde, es könnte auch eine gute Netflix-Serie sein, die Frisur, die keinen Namen hat.
Naja.
Ja, sehr schön. Ja, was soll ich sagen? Sie hat wirklich keinen Namen.
Ja, sie hat keinen Namen und sie ist, aber sie zeigt deine, ich will es nicht Dickköpfigkeit nennen, deine Grenze, die du ziehst, und das finde ich gut. Weil es ist so gar nicht TV-konform.
Das klingt so ein bisschen übersetzt, es sieht so scheiße aus und nein, das gut ist.
Deswegen, also,
dass du dir treu geblieben bist.
Das Problem ist, ich kann nicht noch mehr sagen, als du bist eine sehr attraktive Frau nach allen möglichen Maßstäben. Das weißt du auch. Du weißt auch, wie ich es meine, hoffentlich.
Ja, ja, nein, ich finde es nur so lustig. Also, es ist viel, ich habe schon sehr viel reden müssen über diese Haare.
Und das kommt nicht noch eine Minute länger, bitte.
Nein, aber auch mit Maskenbildnern. Also insofern hast du schon recht, es ist halt irgendwie nicht Fisch, nicht Fleisch, weil sie sind vorne, um es nochmal einmal genau zu erklären, sie sind auf dem Deckhaar sehr glatt und darunter aber sehr verlockt und kräuselig. Und das kriegt man nicht so richtig zusammen. Und das, wenn ich dann irgendwie meine Haare nach hinten, und das mache ich immer, ich gehe mit den Händen da immer rein, dann bleibt die Hälfte immer oben hängen, weil natürlich von unten irgendwie so viel Volumen kommt. Und dann sehe ich manchmal schon merkwürdig aus.
Du siehst nicht merkwürdig aus.
Und dann kommen die Maskenbildner und sagen, oh Karren, also entweder wir machen das glatt oder wir schneiden sie ab oder du lässt sie jetzt mal wachsen, aber so geht das nicht.
Also aber es geht ja nun schon so seit vielen, vielen, vielen Jahren.
Da muss der Zuschauer durch und die Zuschauerin.
Es ist kein Durchkommen möglich im Sinne von, das ist gar nicht schlimm, wirklich, aber es ist einfach, es sticht heraus, weil du, ich hatte mal eine tägliche Talkshow, es ist lange her, und ich habe in der Phase, ich mochte keine Wimperntusche. Ich fand, ich sah aus wie ein Las Vegas Showgirl, wenn ich Wimperntusche habe, und die Maskenbildnerinnen sind schier verzweifelt, weil die sagten immer, du siehst aus wie eine Nacktschnecke. Und ich habe immer gesagt, danke, jetzt fühle ich mich wohler. Ja, super. Und dann hast du, du gibst dein Gesicht ja ab. Also auch wenn das jemand, das ist immer toll, wenn das jemand ist, dem du vertraust und den du kennst und so weiter und der dich auch umgekehrt, der deine Macken und Eigenheiten auch versteht. Aber wenn du irgendwo hinkommst und das heißt, komm, wir machen dich mal eben so, und du guckst dich an und denkst, wer ist das? So kann ich da nicht rausgehen. Ja. Furchtbar. Und du musst ja bei dir sein.
Ja.
Ne, das ist wichtig.
Ja.
Also, du siehst super aus.
Danke. Jetzt bin ich beruhigt.
So, jetzt spielen wir was von aus Herr. Kleiner Scherz. Nee, das wäre jetzt super gewesen. Aber weißt du, wie schön, dass du Elvis Costello mitgebracht hast. Und dann auch noch diesen Song.
Ja.
Der ist wirklich schön. Shipbuilding heißt er. Und steht wofür?
Also, eigentlich gar nicht so sehr der Song, sondern der Mann, der ihn singt, weil der begleitet mich so lange. Ich habe bestimmt 3, 4 Konzerte gesehen. Und das Schönste war, glaube ich, im Hamburger Schauspielhaus nur er mit Klavier. Und der erste Song, den er sang, war Shipbuilding. Mhm. Ich lieb's einfach.
Is it worth it? And you and the coat and shoes for the wife, and a bicycle on the boy's birthday. It's just
just a rumor that was spread around town.
Hörbar@radio1.de, das ist unsere E-Mail-Adresse, wenn Sie uns schreiben möchten. Es gibt dieses Gespräch als Radiosendung sonntags zwischen 14 und 16 Uhr auf Radio 1 oder aber als Podcast auf allen möglichen Plattformen nachzuhören in der ARD Audiothek oder über YouTube oder andere Kanäle. Auch auf die Radio 1 Homepage können Sie zurückgreifen. Und dort finden Sie Gespräche mit Lars Eidinger und Jan Delay und Maya Antoni, Dr. Mighty Nguyen Kim und Anja Reschke beispielsweise, Danger Dan, Giovanni Di Lorenzo,
oh ja,
Charlie Hübner, René Polisch. Ach schön, sehr, sehr unterschiedliche Menschen. Sie können diesen Podcast auch abonnieren. Da klicken Sie einmal auf Abonnieren und nichts passiert. Also nichts Schlimmes passiert. Sie müssen dafür nicht bezahlen. Sie kriegen nichts angedreht. Sie kriegen keinen Spam. Und wenn Sie das nicht mehr möchten, dann entklicken Sie das wieder. Aber so verpassen Sie keines der Gespräche und können das jederzeit nachhören. Karin Mioska, Journalistin und Moderatorin, ist heute hier zu Gast. Elvis Costello haben wir gerade gehört. Ich ärgere mich, dass ich keinen großen Bruder hatte, um eher auf so einen guten Musikgeschmack gekommen zu sein. Weil Elvis Costello, da habe ich ein bisschen gebraucht. Weißt du das? Weil ich kannte Elvis Presley und fand es total lustig, dass jemand, der so anders aussah, mit so einer riesen Nerdbrille, bevor es das Wort überhaupt gab, dass der auch Elvis heißt. So. Mhm. Und so ein paar Sachen, die braucht man erst, da braucht man erstmal Zeit, um zu begreifen, was daran schön ist. Wer hat dich musikalisch sozialisiert?
Das ist ganz schwer zu sagen, weil es unterschiedliche Phasen waren. Also ich glaube, die erste wirklich wahrnehmbare Phase war, weil ich meiner Schwester nachgeeifert habe, die so diese ganz schlimm, da habe ich jetzt auch extra keinen Song mitgebracht.
Okay, wir haben jetzt hier mal einen Vorschlag. Also wir haben mal zwei Vorschläge, wir gucken mal. Okay. Miriam, bitte.
Genau, ich wusste es, ich wusste es. Putz.
Ja, wir werden noch hören, wie die Menschen singen. Und dann gehen wir raus. Oh, das dauert jetzt aber auch. Wie lange hast du das nicht gehört?
Seither? Also wie lange ist das her? Guck mal, 40 Jahre?
Dieses Intro macht mich aggressiv. Wenn er jetzt nicht gleich anfängt zu singen.
Sind diese Panflöten wie früher auch in der Fußgängerzone waren, erinnerst du dich?
Oh, jetzt können wir mal ein bisschen vorscrollen, damit wir hören, was diese Menschen singen.
Können wir hier nicht.
Ja.
Können wir nicht.
Gut, wir machen eine. Ich weiß, dass du denkst, du bist raus. Wir möchten unseren Hörerinnen und Hörern einmal kurz.
Ich glaube, ihr habt das verwechselt, das ist das Instrumental.
So, jetzt bitte. Es hat aber auch so was Irisches, das ist mir nie aufgefallen.
Das könnte auch eine Kelly-Family sein.
Wenn es jetzt nicht gleich kommt, geh mir raus. So, jetzt muss es kommen. Oh, ich... Das ist nicht zu fassen. Da war es der Gesang so schlimm. Ich hatte gehofft, dass der gleich kommt, weißt du?
Also... Hol das Fass mal rein, wir trinken zusammen, nicht allein.
Was wollen wir trinken? Singen Sie gleich.
Tage lang.
Was wollen wir trinken? 7 Tage.
Liebe.
Was wollen wir trinken? Ah! 7 Tage lang. Was wollen wir trinken? So ein Durst. Was wollen wir trinken? 7 Tage lang. Was wollen wir trinken? So ein Durst. Es wird genug für
was ich total
sein.
Verdrängt habe.
Wir trinken zusammen.
Das ist ja fast die Stimme von Hermann
zusammen. Ja.
Es wird genug für
um Himmels Willen.
Gut, das ist, das, was jetzt kommt, ist nicht ganz so hart. Aber das ist schon auch so, dass du es nicht mitgebracht hast, sagen wir es so. Deswegen mussten wir es spielen, ja?
There is no other.
Sie krümmt sich ein bisschen, sie versucht ihr Gesicht vor der linken Hand zu verstecken, in der linken Hand. Ich wiederum versuche mir dich vorzustellen, in einem engen schwarzen Gymnastikanzug mit hochtopierten Haaren und Kajalstiftaugen, wie du
Jazz Dance, genau.
So, vielen Dank. Wir müssen unseren Gast auch nicht weiter quälen. Da ist Mother's Finest. Aber da sind durchaus, die haben auch Songs gemacht. Ich habe mir dieses Album nochmal angehört. Hast du das Cover vor Augen? Die liegen, glaube ich, alle wie so ein, ist von oben fotografiert, ne?
Genau. Aber du hast es richtig beschrieben. Ich hatte sehr hochtopierte Haare und hatte so einen Jazz-Dance-Anzug an in Schwarz mit so Spaghetti-Trägern und wir haben merkwürdige Figuren dazu gemacht.
Den könntest du heute noch fürs Yoga nutzen. Ja, in Prenzlauer Berg ist das der Dresscode.
Und seither, also ich finde, es geht noch, weil das ist ja jetzt nicht ganz dramatisch schlimme Musik, aber es gibt so eine Kategorie von Songs, die rühren auch aus dieser Zeit. Dazu gehört auch Oh Baby Love, Baby Love heißt der, ne? Aber was ich gar nicht ertrage, ist zum Beispiel I'm So Excited.
Aha, von den Pointer Sisters.
Oder It's Raining Men.
Oh nein, das ist ja natürlich, das ist ja wie I Will Survive.
Ja, aber es ist noch schlimmer. Also das ist so der Moment, an dem ich den Raum verlassen muss.
For the first time in history.
Das ist so richtig.
Aber ist es nicht komisch, dass man einen Ekel entwickeln kann für Musik? Ja. Das finde ich schon interessant.
Ja.
Aber hat es einen möglicherweise. I'm so excited.
And I just can't. Hast du auch so Songs?
I know, I want you. Nee. Ja, ich habe, ich ärgere mich so ein bisschen, dass so ein paar Gefühle sich ja wie so Sohlen ablatschen. Wenn man sie dann einmal zu oft hatte, verblassen diese Erinnerungen, finde ich. Und bei mir, ich habe zum Beispiel beobachtet, dass in einer ganz anderen Richtung, wenn ich Barclay James Harvest höre, da war ich ganz klein noch. Mhm. Also da war ich, also ganz klein, nicht 4, aber ich war vielleicht so 9 und hatte einen tragbaren Kassettenrekorder, so einen kleinen. Also eigentlich habe ich den Walkman erfunden. Weil ich dieses Gefühl so mit mir rumgetragen habe. Und weil ich dieses Gefühl mit mir rumgetragen habe, habe ich immer dieses, ich war wie so eine, ich hätte auch so eine Figur von den Dings sein können, von den Peanuts eigentlich, weißt du? Der eine mit der Schnuffeldecke und ich mit diesem, hatte den immer, um Musik zu hören. Mhm. Und den hatte ich dann auch mit auf dem Ponyhof in Norddeich. Und meine Mutter hatte mir Geld für einen weiteren Satz Batterien gegeben. Das war das Teuerste, die Batterien, diese dicken Batterien. Und ich kann es jetzt im Nachhinein ganz unsentimental sagen, ich wurde von dieser coolen Clique da, das waren bestimmt schon 12-, 13-Jährige, nur deswegen geduldet, weil ich diesen Kassettenrekorder hatte. Die haben dann ihre Tapes da reingelegt, Madness und so.
Ja.
Und das weiß ich noch, es war sogar ein Berliner, Urs hieß der. Der war schon größer. Ich, oh Gott, was ploppt hier gerade auf? Darf ich mich kurz hinlegen, Frau Dr. Freud? Alles kommt hoch. Und die haben Barclay James Harvest gehört. Und ich habe Barclay James Harvest dann auch gehört. Und wenn ich das aber heute höre, ist das mit einer solchen Traurigkeit und einer solchen Schwere verbunden. Keine Ahnung, irgendwas. Es ist jedenfalls keine schöne Erinnerung. Es ist eine tiefe Traurigkeit.
Aber nicht Ekel, sondern das nee, ist. Das
Ekel habe ich aber, aber so Ekelsachen habe ich auch. Da wären wir wieder bei Life is Life beispielsweise.
Zum Beispiel, oder so. Genau, kann ich auch verstehen.
Ja, ja, natürlich. Also so ein paar gibt es. So, ich wollte ganz andere Themen mit dir besprechen. Jetzt sind wir hineingeraten in den Strudel aus Humor und Hysterie, möchte ich fast sagen. Wir hören jetzt zum Abschluss dieser ersten Hälfte die Stereo MCs mit Connected. Bist du nach Hannover zum Tanzen gefahren früher?
Nee, ich bin dann, als ich in Hamburg studierte, eigentlich vor allem in den Clubs in Hamburg unterwegs gewesen. Aber ich war auch in Hannover gelegentlich.
Was fällt dir ein?
Das Bad fällt
das
mir
Bad.
Ein. Ja, da war ich öfter. Das ist eigentlich ein cooler
das
Club gewesen.
Das war ein super Club. Das waren die Herrenhäuser Gärten.
Genau.
Es sind so ein Schloss, ein ehemaliger Schlossgarten. Da konnte man so rumspazieren. Und dann, also nicht sehr weit draußen, aber.
Ja, aber schon so weit draußen, dass man sehr lange sehr laut sein konnte. Dass sehr coole Konzerte da waren. Und
war das ein ehemaliges Schwimmbad?
Das ist ein ehemaliges Schwimmbad, ja, das sind so stillgelegte Pools.
Genau.
Und wo immer, wie wahnsinnig viele.
Das war so gut.
Das war echt cool da. Das finde ich, also ich erinnere das auch, dass da tolle Clubnächte waren und tolle Konzerte. Ja. Weiß nicht, ob es das überhaupt noch existiert.
Nein, bestimmt nicht. Glaube ich nicht. Ja. Aber wir sind noch nicht ganz durch damit. Wir sind
Connected wollten wir hören.
Connected wollten wir hören, genau, das kommt gleich. Aber zu meinem eigenen Erstaunen haben wir noch ungefähr eine Minute, um uns daran zu sprechen. Mhm. Was hast du mit deinen ganzen alten Tapes und Platten gemacht?
Ich bin echt traurig darüber, dass ich die dann irgendwann mal alle weggeworfen habe. Also im Zuge der immer noch mal eine Technologie obendrauf und noch mal was Neues, habe ich diese alten Kassetten. Ich glaube, ich habe noch einen ganz kleinen Koffer, wo ich nur so die Lieblingserinnerungsstücke, da habe ich jetzt sehr lange nicht reingeguckt.
So ein Kassettenkoffer, so ein länglichen mit so einem schwarzen Griff.
Genau, da sind noch ein paar drin. Also LPs habe ich eigentlich nicht mehr. Nee, ich habe keine mehr, aber ich habe noch ein paar Kassetten, weil das damals ja so war, dass man Stunden darauf aufwandte, einfach wunderschöne Tapes zusammenzustellen.
Oder welche geschenkt bekam.
Ja, ein Traum.
Das war toll.
Das ist doch dramatisch, dass es das heute nicht mehr gibt, oder? Oder wie macht man das heute? Verschenkt man, wenn man verliebt ist, jemandem eine Playlist? Oder wie geht das?
Weil das nicht mehr geht, verlieben wir uns auch nicht mehr.
Ach so.
Und jetzt frag dich mal um die Welt, warum die Welt um uns herum so ernst geworden ist.
Oh Mann.
Ich weiß nur, dass ich das gerne noch für Freunde gemacht habe. Ich habe dann immer CDs gebrannt. Das ging ja auch gut.
Genau.
Und also Musik verschenken zu können, finde ich nach wie vor eine super Idee. Mhm. Heute kannst du eine Playlist irgendwie mailen. Das ist aber längst nicht dasselbe. Das ist wirklich
nicht
schade.
Total.
Und irgendwann habe ich damit aufgehört, weil 2-3 Leute sagten, ja, irgendwo habe ich noch einen CD-Player. Ich habe gedacht, oh nein, jetzt ist das vorbei.
Ein paar habe ich noch. Meinst du, es kommt wieder zurück?
Dann ist man so, was jetzt so die Vinyl-Freaks sind, ist dann redet man so über uns und sagt, oh nein, und weißt du was, die hören noch CDs.
Wir hören schon wieder Kassette.
So weit geht's nicht,
nee,
so weit,
nee,
ich glaube nicht.
Schade, es war so schön.
Radio 1. Hörbar Brust.
Die Journalistin und Moderatorin Karin Mioska ist heute zu Gast und ich habe Ihnen einen wunderbaren Künstler mitgebracht. Jochen Distelmeier, zurück zu mir.
Ich geb ja zu, es war längst Zeit, es zu beenden. Ich war nicht stark genug wie Wachs in ihren Händen. Zu lang hat sie mir den Kopf verdreht und auf der Nase rumgetanzt mit ihrem Voodoo. Jetzt bin ich wieder hier und lass die Leere rauschen auf meinem Blatt Papier und will mit niemand tauschen. Draußen wirkt die Welt wie ein böser Traum. Man sieht das Gute kaum, ich mein, was sagt man dazu? Sing für dich so, wie ich es seh. Ich weiß nur eins, ich will zurück zu mir.
Karin Mioska ist heute hier zu Gast. Warum sprichst du Russisch?
Weil ich studiert habe.
Also hast du es in der Schule gelernt?
Genau, da konnte ich es aber noch nicht so gut. Also damals haben wir in der Oberstufe, damals hieß das noch Oberstufe, neben den Sprachen, die man obligatorisch machen musste, konnte man noch eine wählen. Und ich hatte das Glück, dass wir an der Schule einen Russischlehrer hatten. Und der hat das angeboten und das hat so wenige interessiert, dass wir auch nur so zu viert waren, glaube ich, oder zu fünft. Und sind damals mit dem auch nach Moskau gefahren.
Darf ich noch mal kurz fragen?
Ja.
Warum hast du, man weiß es ja vorher nicht.
Nee, kann ich dir auch gar nicht sagen. Also es ist, es gibt ja in dem Stammbaum meiner Familie in gewisser Weise Vorfahren aus dieser Gegend. Also die Familie mütterlicherseits kam aus Lviv, aus dem damaligen Lemberg, als Galiziendeutsche, bevor sie dort von den Sowjets vertrieben wurden. Dann gingen sie auf das polnische Staatsgebiet, von dort aus sind sie dann wieder vertrieben worden. Aber also es gibt diese slawischen Wurzeln, aber das war mir nicht bewusst. Also ich habe da keine Verbindung gezogen. Mhm. Es hat mich einfach, die Sprache hat mich einfach interessiert, weil sie so eine wahnsinnig schöne Melodie hatte und irre schwer zu lernen. 6 Fälle, alles hochkompliziert, kyrillisch erstmal diese Satzzeichen, aber die hat mich irgendwie fasziniert.
Du hast sie auch gerne gelernt.
Ich habe sie sehr gerne gelernt.
Ich glaube, du lernst überhaupt gern. Du lernst jetzt auch noch gern. Das kommt mir zumindest so vor. Du bist jemand, der so eine, weiß ich nicht, Neugierde wird ja oft so negativ konnotiert, aber eigentlich vor sich her trägt, finde ich.
Ich will auch, wenn ich mal Zeit habe, will ich auch unbedingt nochmal Italienisch lernen. Also das sind so Sachen, die mich schon interessieren. Aber ich weiß gar nicht, ob ich jetzt lerne um des Lernens willen, aber diese Sprache hat mich geflasht. Irgendwie hat die was Besonderes berührt in mir und das hat mir immer großen Spaß gemacht, ja. Und dann hat das ist weitergetragen, weil dann kam ja das Studium dazu und dann habe ich sie auch richtig gelernt.
Du hast es vorhin schon mal in unserer halb fantastische Leben der Karin Miosga, wie es so dann doch stattfand, erwähnt, dass du als Fremdenführerin gearbeitet hast. Mhm. In St. Petersburg und in Moskau. Mhm. Anfang der 90er. Mhm. Was war da für eine Stimmung im Land? Was würdest du sagen? Und wen hast du da rumgeführt? Was waren das für Touristen?
Das sind vor allem Schülerinnen und Schüler gewesen, die wir rumgeführt haben. Wir die Studentinnen waren und Reiseleiterjobs übernommen haben, damit Geld zu verdienen. Was war das für eine Stimmung? Es war, ich habe das schon immer sehr als drückend noch erlebt, als restriktiv, als Knappheit, alles, es gab alles nicht. Also es gab immer, wenn wir irgendwo zusammensaßen in einer Wohnung am einem Ende der Stadt und wir wollten Zigaretten besorgen, dann rief man bei einem Freund am anderen Ende der Stadt und sagte, hast du noch Zigaretten? Und dann hat er gesagt, ja, ich habe noch Zigaretten. Und dann ist der losgefahren oder einer von uns losgefahren und hat die Zigaretten geholt.
Man ist aber lange unterwegs
gewesen. Man ist lange unterwegs gewesen, genau. Und saß dann nächtelang in der Küche und irgendjemand, der noch Wodka hatte oder eben Zigaretten oder Piroggen oder irgendwas, was wir haben wollten, haben wir dann uns zusammengebracht und zusammen, es ist eine besondere Stimmung gewesen, einfach weil auf der einen Seite dieser Mangel so offensichtlich war, im Gegensatz zu der westlichen Welt, die ich natürlich kannte, und gleichzeitig das aber dazu geführte, dass die Menschen so reich waren und so herzlich und so offen und so liebenswert. Also ich habe das sehr gemocht, da zu sein. Und dann ging diese Zeit los. Das war eben 91, als Gorbatschow geputscht wurde. Das irre, das habe ich auch noch wie heute vor Augen. Da waren wir mittendrin, ich mit meinen Mitstudentinnen. Als die Panzer, habe ich auch ein bisschen Angst bekommen, als die Panzer in die Stadt rollten. Und man auch noch nicht, ach irre, man konnte nicht telefonieren, man konnte das gar nicht, wir hatten überhaupt keine Ahnung, weil das Fernsehen, da lief nur noch Ballett, wir hatten keine Informationen und ich weiß noch, dass ich zur Post gegangen bin, weil die einzige Möglichkeit im Ausland, also sprich meinen Eltern, Bescheid zu geben, war ein Telegramm zu schicken, so ist alles in Ordnung, aber wir wussten, hier passiert jetzt gerade was ein bisschen Gefährliches und ich bin zurück in die Innenstadt und erinnere, wie ich auf dem Hauptplatz war, vor dem Weißen Haus, das Regierungsgebäude in der Innenstadt. Und das brannte schon, weil es wurde ein Brandanschlag verübt. Und bevor es eskalieren konnte, stieg Boris Jelzin seinerzeit, du erinnerst dich, auf einen Panzer und versuchte die Soldaten zu beruhigen, zu sagen, bitte hört auf, gewalttätig zu sein. Und dann war das, es ging ja auch rucki-zucki zu Ende. War Wahnsinn, das erlebt zu haben, weil es war im Grunde der Anfang vom Ende der Sowjetunion. Und das berührt mich deswegen heute noch, weil Gorbatschow, der ja damals für uns als Slawistik-Studentinnen eine große Hoffnung war, dass dieses Land mehr Offenheit erfahren sollte, der ist nun ausgerechnet in dem Jahr gestorben, in dem Putin alles auf brutalste Weise wieder zurückdrehen will. Ja, deswegen ist das, denke ich, da heute immer noch mit großer Wehmut dran zurück.
Das muss schwierig sein für jemanden, der das Land ganz gut kennt und so tolle Leute kennengelernt hat, da jetzt nicht eine private Lobby lostreten zu können und zu wollen, weil es einfach der falsche Zeitpunkt ist, ne? Also das versuche ich mir so vorzustellen, denn ne, jetzt Boah, was will man sagen? Was will man gerade sagen, um nicht irgendwas zu relativieren oder irgendwelche Whataboutismen aufzumachen oder so? Also insofern lassen wir es an diesem Punkt stehen, machen es uns leicht, können wir ja, Gott sei Dank, in einem Unterhaltungsformat und holen die Musik ins Geschehen. Element of Crime hast du mitgebracht. Wenn es dunkel und kalt wird in Berlin, aus gegebenem Anlass ist das Stichwort. Ja. Die Frage ist, wirst du die neue Sendung, die wirst du aus Berlin machen, oder?
Genau.
Das ist ja das, was du dir eigentlich immer gewünscht hast. Die Tagesthemen werden in Hamburg produziert. Mhm. Und wenn da die Politikerinnen oder Politiker, mit denen du sprechen willst, gerade nicht vor Ort sind, sie sind halt häufiger in Berlin, dann geht's über eine Schalte. Und über eine Schalte, das bedeutet immer weniger Direktkontakt, ne? Das sieht man jetzt auch an uns. Wir sitzen uns jetzt gegenüber. Das ist super. Wir hätten auch ein Gespräch über eine Schalte hingekriegt, aber so ist es was ganz anderes. Und das wird jetzt für dich in Berlin stattfinden.
Genau. Das finde ich natürlich ganz großartig, weil ich das nie konnte. Oder sehr selten war mal tatsächlich ein Gast der Tagesthemen im Studio. Und das ist aber was, weißt du ja, das, was sofort anders ist. Du kannst mit Mimik, du kannst mit Gestik reden, du kannst ganz anders kommunizieren als über dieses schwarze Loch, in die der arme Mensch auf der anderen Seite reingucken muss. Ja, und das finde ich, darauf freue ich mich besonders, dass das jetzt möglich ist, dass echte Gespräche mit zwei Menschen oder mehreren Menschen, die in einem Raum sind, möglich werden und dass ich Zeit dafür habe und dass womöglich da Momente entstehen können, die nicht in Eile geschehen, die womöglich nicht steuerbar sind. Das sind so Sachen, auf die ich mich freue.
Ich wäre gerne ein Gummibär. Da gibt's die Gelben und die Roten. Das sind alles Vollidioten. Ich hätte tausende Kollegen. Wir müssten uns nicht groß bewegen und würden doch auf großer Fahrt die Welt bereisen, bis sie uns verspeisen und erspart, blieb mir das um die Häuser ziehen, wenn es dunkel und kalt wird in Berlin.
Element of Crime mitgebracht von Karin Mioska. Ja, diese neue Sendung, die deinen Namen trägt, diese neue Sendung Karin Mioska, die am 21. ausgestrahlt wird. Als Nachfolgerin von Anne Will, nur damit man das einordnen kann, zeitlich. Ein sehr, sehr prominenter, sehr, sehr wichtiger Sendeplatz, der natürlich auch wirklich mit Argusaugen betrachtet wird. Ich glaube, dass das gar nicht so ein Problem für dich sein wird, dass die Leute so vorhersehbar erstmal so ein paar Artikel schreiben, so oder so, in die eine oder in die andere Richtung.
Ich glaube, ist eigentlich egal, was du da machst. Du kriegst sowieso gute und schlechte oder erstmal nur schlechte oder wie auch immer. Jedenfalls nicht nur zufriedenstellende Presse aus meiner Sicht. Da bin ich ziemlich sicher, dass das so sein wird, ja.
Da hast du bei den Tagesthemen, als du da angefangen hast, auch, fand ich, ziemlich cool immer reagiert, wenn die Leute dich als die Neue bei den Tagesthemen und auch da als die Nachfolgerin voneinander, ne? Da hat es zumindest von außen so gewirkt, als wärst du da sehr unbeeindruckt und vielleicht klappt das ja diesmal auch. Es wäre im Übrigen schön, wenn nicht alles immer klappen würde im Fernsehen, oder?
Genau. Das wäre was Schönes. Es ist natürlich auch eine Herausforderung, weil man, ich habe ja nicht so wie wir jetzt hier gemütlich sitzen mit Tee und
es ist kein Tee, es ist flüssiges Yoga.
Also flüssiges Yoga, stell dir das mal vor, ich könnte mit Friedrich Merz flüssiges Yoga machen.
Wer weiß.
Also so ist es ja erstmal nicht angelegt und das sind natürlich meistens Menschen, die kommen, Spitzenpolitiker und Politikerinnen, die nicht von ihrem Yogakurs oder ihrer Oma erzählen, sondern sehr geübt sind, gerade in diesen Zeiten wahnsinnig durchgecoacht, egal was du fragst, immer ihre Botschaften zuerst unterbringen wollen und du wirklich immer auf der Lauer sein musst. Und deswegen ist es nicht so, dass man sozusagen die Unperfekten, chaotischen vielleicht auch ein bisschen und diese unerwarteten Momente, die gibt's wahrscheinlich nicht andauernd am laufenden Band, aber ich hoffe sehr, dass sie stattfinden. Dafür haben wir jetzt ein bisschen Zeit.
Ja, und vielleicht ist es auch wirklich an der Zeit, ein paar Dinge mal zu verschieben und auch ein paar Dinge zu probieren. Wir alle wissen, dass natürlich so ein wichtiger und gewichtiger Sendeplatz wahrscheinlich für die Sendeverantwortlichen jetzt nicht unbedingt der Lieblingsplatz ist, um zu sagen, ach, probieren wir das mal aus. Aber möglicherweise um der Zukunft dieses Mediums willen. Denn analoges Fernsehen, das wissen wir, wir wollen die Leute irgendwie bei der Stange halten. Mhm. Auch im öffentlich-rechtlichen Fernsehen und Radio gilt es, mitzuhalten und auch neue Impulse zuzulassen und Dinge auch mal umzukrempeln und möglicherweise auf die Art und Weise Leute dabei zu behalten oder neue Zuschauerinnen oder Zuschauer zu kriegen. Also insofern hoffe ich sehr, dass man dir da ein bisschen Luft lässt.
Ja, das lässt man mir. Also das bis jetzt kann ich mich nicht beschweren, dass die Gremlins, die wie Günther ja auch sie immer nannte, also die Gremien und die Bedenkenträger und die ganzen Aufsichtsbehörden in der ARD mir jetzt schon irgendwelche Schranken hinstellen, das ist gar nicht so.
Nee, also, du bist ja auch jetzt noch nicht on air gegangen.
Nee. Du meinst, es kommt
das
auch.
Ist so, ich finde das so, also ich meine meine schmale Erfahrung, die ich gemacht habe in dem Metier und du sicherlich auch, wenn die Sache gut läuft, wirst du für diese Sachen, für dieselben Sachen gelobt, die, wenn die Quote nicht stimmt, plötzlich schlecht waren, undurchdacht, wie konntet ihr, warum habt ihr nur, wir machen es jetzt mal anders. Nee, Frau Miosga, genau so. Machen Sie es genauso, nur vielleicht ein bisschen anders. So, was denn jetzt? Aber du wirst deinen Weg da finden.
Ja, also ich, die kennen mich ja jetzt schon ein bisschen. Ich mache das, ich mache zumindest, also 16 Jahre Tagesteam war ja jetzt keine verrückte Show, wo ich, gut, ein paar Dinge sind da ausprobiert worden. Die
Anni und Bert standen doch mal im Studio, oder?
Zum Beispiel. Aber, und es hat mir jetzt noch nie jemand gesagt, das machen Sie bitte nie wieder, Frau Miosga. Also deswegen bin ich jetzt einfach mal frohen Mutes, dass die mich machen lassen und dass wir es mal ausprobieren. Mal gucken, was passiert.
Ich glaube, du bist jemand, dem man anmerkt, ob er gute Laune hat oder nicht und ob er Spaß dran hat.
Ja.
Und sie werden nicht den Fehler machen, das zu riskieren.
Nein. Und ich hoffe auch, dass wir ein bisschen Spaß haben. Loriot hat gesagt, habe ich jetzt gerade, als so viele Filme gezeigt wurden wieder zum Todestag oder was, Geburtstag?
Ich lache gern mal, wenn es passt.
Zum Beispiel. Oder Ernst geht nicht ohne Heiterkeit. Und es ist einfach so. Es muss, ich meine, wir haben sowieso so viel Gruselkram um uns herum und so unendlich viel Kriege und Krisen und Unsicherheiten und deswegen müssen wir ja nicht alle wie so eine betroffene Soße irgendwie rumhängen, sondern mal gucken.
Vielleicht schafft man es ja, deine zukünftigen Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner erstmal mit so einer, weißt du, ich habe hier so ein, für ein anderes Format, das ich mache, so einen anderen Podcast, habe ich hier so einen Topf und da müssen die Leute ein Thema ziehen, zu dem sie, also dieses überraschende Moment, wo sich eben die ganzen, wie du es genannt hast, durchgecoachten und absolut medienerfahrenen Leute mal kurz nicht in ihrem sicheren Terrain bewegen und es wäre toll, wenn sie sich darauf einlesen und dir da auch vertrauen. Sehr schön.
Ich hoffe, es wird diese Momente geben, ja. Was hören wir jetzt?
Die Arctic Monkeys.
Ah ja, 505.
Und ich glaube, dass da, 505, dass da eine deiner Töchter ihre Hände im Spiel hat.
Genau, die hört wahnsinnig gerne Musik, auch so, solche Musik. Ich weiß, sie kann sie, glaube ich, selber gar nicht beschreiben, aber die mag nicht wie ihre Mitschülerin diesen ganzen Harry Styles Pop.
In welchem Alter ist sie jetzt?
Die ist 13 gerade, sondern sie hat sehr viel, also auch Sachen, die ich früher gehört habe. Ist ein bisschen irre, so Hüsker Dü oder
ich habe den Namen nie verstanden.
Also Hüsker Dü, hast du
nicht
verstanden?
Nein, ich habe das nicht. Was ist das? Was heißt das?
Das weiß ich auch nicht. Das ist interessant, das habe ich mich nie gefragt. Ist das Finnisch? Also, wir werden es. Kannst du mal googeln?
Ja, das
werden wir jetzt nochmal rausfinden. Die Stimme im Hintergrund findet das raus.
Ja.
Also so, die hört jedenfalls gern Arctic Monkeys und sie sollte in der Schule einen Song vorstellen, um über ihre Gefühle zu sprechen. Interessante Aufgabe, den sie mag. Und dann hörten wir, und hat sie gesagt, soll ich Nirvana nehmen? Sie sagt, nee, das kannst du nicht machen. Aber dann entschied sie sich für den und dann hörten wir uns das konzentriert an und stellten fest, dass Songs viel interessanter sein können, wenn sie nicht dem Pop-Song-Schema folgen. Also Strophe, Refrain, Strophe, Refrain, Bridge, Refrain oder so. Sondern Strophe, 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 Strophe. Und dann habe ich gesagt, ja, aber was passiert? Du sollst deine Gefühle beschreiben. Und dann sagte sie, ja, das ist so, weil es sich immer wiederholt und dabei steigert, komme ich in so eine Trance. Und in so eine, sie sagte Trance und fand ich bemerkenswert für ihr Alter. Und dann schwimme ich so weg.
Wow.
Und dann habe ich gesagt, das ist genau richtig. Genau so geht's mir auch, wenn ich das höre. Und das ist, wenn man sich jetzt mal auf 505 einlässt, dann schwimmen sie mal weg jetzt.
I'm going back to 505. If it's a 7-hour flight or a 45-minute drive, in my imagination you're waiting, lying on your side with your hands between your thighs. Stop.
Mariam ist die Stimme aus dem Hintergrund, die Producerin der Hörbar. Was heißt Husker Du?
Husker Du von Husker Du, was im Dänischen und Norwegischen erinnerst du dich?
Ach, guck dir das an.
Ach, erinnerst du dich? Okay.
Ja, eigentlich so ein guter Untertitel auch für das Format, das wir hier, aber ich wollte mich nur, warum sind wir denn da nicht drauf gekommen? Naja. Es ist halt die Hörbarust. Es ist nicht sehr weich, das ist nicht sehr melodisch.
Aber Husker Du.
Hörbarust. Es ginge. Irgendwie kriegen wir diesen Bogen.
Hörbarust. Husker Du.
Ich habe mal jemanden kennengelernt, der dachte, oder einen Hörer, der schrieb, er dachte, also, dass es mein Vorname sei. Hörbar. Wirklich.
Das ist noch schöner, als Leute zu mir in Moskau sagen. Hörbar als Vorname ist auch was Schönes.
Wirklich Moskau?
Ja. Carmen Moskau habe ich ja schon auch schon alles.
Okay, aber es ist vielleicht ein ganz guter Übergang zum schweren Thema, mit dem wir dich vorgestellt haben in dieser Bio. Glaubwürdigkeit. Zukunft des Journalismus. Das klingt jetzt so, als würden wir auf so einem langweiligen Podium sitzen. Ne? Mhm. Und nee, in diese Richtung soll es nicht gehen. Aber ich finde es schon ganz interessant, mal deine Einschätzung zu bekommen. Also erstmal, wie schaffen wir es? Wir können auch gar nicht absehen, was in den nächsten 2 Jahren alleine passiert in puncto KI. Mhm. Ich habe das Gefühl, dass die Leute das wirklich verharmlosen und wirke dann immer so alarmistisch, so Weltuntergang. Ich bin so die Verrückte, die in der Fußgängerzone auf so einem Karton steht und sagt, wir werden alle verbrennen. Aber ehrlich gesagt, ich bin nicht so weit davon entfernt, was Glaubwürdigkeit und Journalismus angeht, wenn man einfach weiß, wie schnell sich die Leute von irgendwas beeinflussen lassen.
Ich habe ja 2 Hörbücher gesprochen. Eins mit Linda Zervakis zusammen, dieses Dialogbuch, Alles sind zuerst geworden von Martin Suter und Benjamin von Stuckrad-Barre und jetzt zusammen mit Charlie Hübner die ungekürzte Fassung der Jahrestage, was wahnsinnig, wahnsinnig toll ist. Und ich habe darüber gelernt, auch jetzt in der Kommunikation mit den Verlagen, dass die immer mehr die Schauspieler anrufen und sagen, kannst du mal eben für 10 Minuten... können wir dich mal für eine halbe Stunde buchen und du sprichst mal ein bisschen was ein und aus diesem Kondensat werden jetzt Hörbücher gemacht.
Ja.
Das ist schon echt entsetzlich.
Es ist, und das ist ja nur so ein Luxuskultur. Ja, gut, dann kriegen halt Sprecher irgendwie oder Schauspieler diesen Job nicht mehr. Ja, nee. Gut. Nur über kurz oder lang werden Schauspieler möglicherweise, was ja auch schon irgendwie so behelfsmäßig möglich ist, komplett ersetzt. Da fehlt die Technik noch, um es perfekt zu machen, aber das schreitet ja rasant voran. Also jeder, der sich mit den sozialen Medien ein bisschen oder ein bisschen darin rumtreibt, kann eben sehen, wie leicht es ist, sofort auch mit 30 Sekunden reichen, um in der Stimmfarbe eines Menschen komplett einen stundenlangen Inhalt zu generieren in allen erdenklichen Sprachen. Und das ist eine, glaube ich, eine frei zugängliche Software.
Das ist irre.
Und ich bin, ich komme mir mal vor, ich denke immer so, aber ihr seht das schon, ne? Ihr wisst schon. Denn ich weiß nicht, vielleicht gibt es auch schon den ersten KI-generierten News-Moderator, Moderatorin. Ich bezweifle das nicht.
Und da ist aber eher wahrscheinlich als in dem ganz künstlerischen Bereich, glaube ich. Da möchte ich auch gar nicht, so alarmistisch hindenken, weil ich glaube, das, was die Kunst ja ausmacht, und darüber haben wir heute auch schon gesprochen, das eben nicht Steuerbare, das nicht Perfekte, die Tatsache, dass wir hier so wahnsinnig rumalbern von Mana Mana zu Hüskerdü, Hörbar Rüst, warum sollte das eine KI erdenken?
Weil sie es kann. Weil sie es kann, weil Leute machen so, ey, ich spiel jetzt mal kurz rum, aber Leute machen so, ich habe jetzt mal nur mal so ein paar Stichworte gegeben für eine Trauerrede, ich habe jetzt nur mal kurz ein paar und KI kann das auch, KI kann auch wunderbar Kunst machen, wenn, also beziehungsweise, nee, das ist jetzt eben genau die Frage, KI kann wunderbare Bilder zeichnen, malen und so weiter, die Frage ist, was ist denn Kunst? Und können wir diesen Kulturbegriff, der ist ja eh total porös und geweitet und so weiter, was ist denn Kultur? Das würden wir beide wahrscheinlich sehr unterschiedlich beantworten. Und wenn noch ein Mensch dazu kommt, noch mal eine andere Antwort. Deswegen kann man ihn schon mal nicht retten, glaube ich.
Aber kann man das programmieren?
Ich denke, man kann alles programmieren, Karin.
Ich mag es mir nicht so richtig vorstellen, dass die das alles kann, diese KI. Und gleichzeitig macht mir natürlich auch Sorge, dass wenn selbst die, die sich das ausgedacht haben,
sagen, Vorsicht Leute, wieso, wir sind zu weit.
Lasst uns eine Pause machen. Genau. Da wird einem schon so ein bisschen schlecht. Das muss ich schon zugestehen, ja.
Wir haben es versäumt. Das ist jetzt, es klingt jetzt wirklich, als wäre ich aus einem anderen Jahrhundert, bin ich, ja. Das ist schrecklich. Wir hatten damals noch Schwarz-Weiß-Filme.
Oma erzählt vom Krieg, ja.
Genau, Oma erzählt vom Krieg. Aber wir haben es damals versäumt, wie auch immer das ausgesehen hätte. Da hätten sich viele kluge Köpfe viele Gedanken machen müssen. Ja, okay. Aber einen ethischen, nicht Kompass, aber so eine Art Vertrag mit der Gesellschaft, wie auch immer das jetzt ausgesehen hätte, mir fällt das richtige Wort jetzt dafür nicht ein. Das ging schon los bei der Manipulation von Bildern. Photoshop. Wir können das jetzt nicht mehr rückgängig machen, ist schon klar. Aber wenn das damals so gewesen wäre, dass es klar ist, okay, es steht unter Strafe, wenn du ein Bild manipulierst, wenn du zum Beispiel die Taille einer Frau um die Hälfte reduzierst und damit auch mit dafür verantwortlich bist, dass völlig aberwitzige, unrealistische Schönheitsideale durch die Welt geistern. Damit hätte es so. Wir sind in einem ganz anderen Level. Und wenn wir jetzt nochmal mit der Geschwindigkeit ein paar Jahre in die Zukunft denken, gib mir mal die Antwort darauf, wie wir zukünftig eine Art von Authentizität und Glaubwürdigkeit vielleicht retten können.
Das kann ich nicht beantworten. Ich stelle mir aber natürlich die Frage in Bezug darauf, was ich jetzt tue. Und beziehungsweise viele Leute stellen mir die Frage, ob das noch gebraucht wird, was wir jetzt machen, angesichts der Tatsache, dass es geht jetzt über KI hinaus. Das sind auch die ganzen, dass es erstmal Social Media gibt, dass Leute Nachrichten schlagzeilenmäßig konsumieren, dass sie dort eben auch mit Fake News konfrontiert werden. Aber dass das die neue Technologie ist, die sich weiterentwickelt. Und ich mir dann eben auch so vorkomme wie lineares Fernsehen, Oma erzählt vom Krieg. Und da muss ich aber immer protestieren und sagen, genau deshalb braucht's das, weil das, es klingt jetzt wieder doch so ein bisschen wie Proseminar-Journalismus, aber die Glaubwürdigkeit aufrechterhält, dass wir in der Lage sind, mal anzuhalten, mal ein bisschen das Tempo rauszunehmen, zu sagen, so, wir setzen uns jetzt hier hin und wir hinterfragen das. Wir hinterfragen die Politik und wir hinterfragen das, also es kommen ja auch Menschen vor, die Populisten genannt werden, die auch mit falschen Nachrichten und Fakten arbeiten. Sie nennen sie auch Fakten, obwohl sie keine sind. Und es ist aber wichtig, da hinterher zu gehen und zu sagen, Entschuldigung, können wir das mal überprüfen? Und deshalb solche Formate wichtig, auch wenn es uns nicht immer gelingen wird.
Wird es uns denn gelingen, die Wahrheit als so ein wichtiges Gut aufrechtzuerhalten? Denn es ist ja auch eine Art von Bequemlichkeit, wenn man sagt, okay, weißt du was, ich muss das gar nicht bis ins letzte Detail wissen. Ja, dann hat er da vielleicht übertrieben, aber ganz ehrlich, so, also sich diese Mühe zu machen, überhaupt noch zu quälen, vorzudringen. Und ich bin jetzt nochmal an dem Punkt, an dem ich auch schon mit Giovanni Di Lorenzo mal gesprochen habe, der unter anderem der Chefredakteur der Zeit ist. Ich finde, in einer Zeit, in der es wichtiger ist denn je, dass alle Menschen, aber besonders Journalistinnen und Journalisten, die oft freiberuflich sind, müssen die Möglichkeit haben, preiswerter an Zeitschriften heranzukommen, also sprich online einen Zugang zu haben. Wenn ich jetzt hier, ich verdiene nicht besonders viel Geld für diese Sendung hier, die ich schon so lange mache. Und es würde mir wirklich, also wenn ich jetzt bei den relevanten Zeitungen, bei denen ich gerne recherchieren würde und mir Sachen durchlese, das sind ungefähr 6 oder 7, wenn ich die abonnieren würde, dann würde ich ungefähr 150 Euro im Monat hinlegen. Das ist zu viel. Ja. Und wenn es darum geht, dass es den Medien selbst wichtig sein muss, dass Journalismus aufrechterhalten wird und guter Journalismus, handwerklicher Journalismus, dann müssen die auch mit den Preisen, finde ich, runtergehen. Mhm. Ist das jetzt zu egoistisch, dass ich das hier eingeworfen habe in dein Gespräch?
Gar nicht egoistisch, es folgt nicht den Gesetzen des Marktes. Das ist das Problem, weil die haben nicht den Luxus wie wir vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk, dass wir diese Gelder zur Verfügung haben.
Nein, aber wenn ich mir überlegen muss, ob ich 30 oder 25 Euro im Monat hinlege, dann sage ich lieber, nee, dann lieber gar nicht. Aber wenn ich weiß, ich muss meinetwegen 15 hinlegen, dann hast du mich als Abonnent gewonnen. Mhm. Ja, die New York Times, eine sehr, sehr arrivierte Zeitung, macht unglaubliche Angebote, dass man für 50 Cent eine Woche, also das heißt 2 Dollar einen Monat, man kann da rein und raus und man kann sich mit handwerklichem Journalismus konfrontieren. Ich halte das für sehr, sehr wichtig und überdenkenswert von den Verlagen.
Mhm. Und was hat Giovanni gesagt?
Dass er das für eine sehr gute Idee hält und dass er das seinen Leuten vorschlagen wird.
Schöne Grüße an den Verlag.
Und dass wenn das, Giovanni, falls du das jetzt hörst, ich hätte das von mir aus nicht gesagt, aber er hat dann noch gesagt, wenn die das abnicken, dann kannst du stolz sein, dann war es deine Idee.
Ja, Copyright.
Das ist total egal, aber das wäre natürlich schön, wenn es das geben würde. So, deine vorletzte Musik kommt von Lord.
Ah ja. Ja, wir sind noch nicht stoned at the nail salon, aber wir sind close to it, genau.
Spaß. Und wofür steht dieses Lied?
Das steht für gar nichts, außer dass ich diese Platte von Lord während der Corona-Zeit immer gehört habe. Ich weiß gar nicht genau, ich bin irgendwie drauf gekommen, Rolling Stone ist eine Besprechung gewesen und ich habe sie gelesen, dann habe ich sie mir angehört und dann habe ich sie immer wieder gehört und bei diesem Song musste ich immer zwischendurch wieder sehr lachen, weil die Vorstellung, dass, wenn man sich die Fingernägel machen lässt, dass man immer geraucht hat dabei und gute Laune hat, stelle ich mir sehr schön vor.
Got a wishbone drying on the windowsill in my kitchen. Just in case I wake up and realize I've chosen wrong. I love this life that I have, the vine hanging over the door, and the dog who comes when I call. But I wonder sometimes what I'm missing. Well, my heart, blood's been burning for so many summers now. It's time to cool it down, wherever that leads.
Du bist, liebe Karin, mit dem wunderbaren Pierre M. Krause durch das überraschenderweise verregnete Hamburg gelaufen. Das fand ich sehr schön, das habe ich mir angesehen.
Ja, ich habe es auch sehr gemocht.
Und ihr seid auf den Weihnachtsmarkt gegangen. Dort gab es eine Wahrsagerin. Mhm. Die gar nicht so so klischiert war, fand ich. Ne? Das war irgendwie eine ganz interessante Frau.
Es war eine lustige Szene, weil eigentlich hatten wir das nicht vor. Wir hatten gesagt, okay, du holst mich ab an einem Café unter den Linden, da wo ich früher als Studentin immer Kaffee getrunken habe, und gehen dann meinen alten Kiez entlang, da wo ich gewohnt habe als Studentin auf St. Pauli. Gehen dann bei Gemüsetorsten vorbei, da wo ich immer Gemüse gekauft habe.
Gemüsetorsten.
Und waren dann auf der Großen Freiheit, wo ich viele Konzerte gesehen habe, gegenüber von dieser alten, kleinen katholischen Kirche, wo wir kurz drin waren. Mhm. Und uns da mal kurz hingehockt haben und er mir gesagt hat, wie furchtbar traurig er die Kirche findet und wie freudlos. Und wir ein bisschen darüber gesprochen haben, dann sind wir weitergegangen auf den Weihnachtsmarkt und hatten eigentlich nur das Ziel, dort eine Waffel zu essen.
Mit Sahne.
Dann gab sie aber nicht, dann haben wir Kaiserschmarrn gegessen und haben noch Wodka getrunken.
Das war jetzt eine super Beschreibung dessen, genau, was ihr gemacht habt.
So, pass auf, ich will erzählen, wie es dazu kam. Und dann haben den Wodka schon getrunken und denken so, jetzt verabschieden wir uns voneinander und gucken beide zufällig in die Richtung, wo diese Wahrsagerin war, gucken uns an, sagen, genau, das müssen wir noch machen.
Ja.
Wie lustig. Und dann ist mir aber ganz kurz ein bisschen schlecht geworden, weil kennst du das? Also man denkt, eigentlich ist es ja totaler Humbug.
Nee,
ja?
Ich würde das so nicht machen.
Und dann habe ich gedacht, was ist denn, wenn die jetzt sagt,
Ja, Frau Miosga, das wird nichts. Weißt du, so.
Du und deine Vorurteile.
Das ist eine norddeutsche Akademikerin. Nee, Frau Miosga, das wird nichts. Das können Sie sich abschminken mit der neuen Sendung.
Lassen Sie das mal. Ich weiß gar nicht, was es für eine Landsmännin war. Ich glaube, es war keine
Tschechin. Deutsche.
Ja, vielleicht, oder keine Ahnung. Sie jedenfalls, dann hat er gesagt, das machen wir. Dann sind wir reingegangen und sie hat auch gesagt, sie legt die Karten. Da ist mir so ein bisschen anders geworden, weil dann will die ja auch, also ich habe ihr meine Hand nicht gegeben, sondern Pierre hat seine Hand lesen lassen und hat seine Lebenslinien angucken lassen, weil das war mir dann zu persönlich, weil wenn die gesagt hätte, ups, da ist was unterbrochen, dann hätte ich, glaube ich, sehr schlecht geschlafen. Nee, sie hat die Karten gelegt für die Sendung. Und das war lustig, weil, das sieht man jetzt auch gar in der geschnittenen Version gar nicht, dann legte sie einen Ratte und einen Wolf.
Oh, und da ist so, man aber
und ich so,
irgendwas stimmt da. Bitte reden Sie nicht weiter.
Wollen Sie mir was über meinen Arbeitgeber sagen? Und dann hat sie gesagt, es werden Ihnen Menschen Steine in den Weg legen. Mhm. Und dann kam die nächste Karte und da war ein Fuchs drauf. Und sagt, aber seien Sie ein Fuchs, so clever wie ein Fuchs, dann werden Sie glückliche Momente haben. Also die Geschichte ging irgendwie gut aus. Und ich war ganz froh. Und Pierre hat wahnsinnig lustige Fragen gestellt. Und wie läuft das mit den Quoten? Wie ist der Quotenverlauf? Können Sie das bitte mal? also wenn wir ihr Glauben schenken können, dann werde ich wahrscheinlich Spaß haben.
Wenn du der Fuchs bist.
Wenn ich der clevere Fuchs bin, ja. Ich muss über die Steine springen, die mir in den Weg gelegt werden. Mal sehen, wer sie legt.
Und ich meine, die Wölfe werden hier zwischendurch immer wieder zum Abschluss freigegeben. Da kann dir nichts passieren. Und mit Ratten muss man sowieso leben, haben wir in Berlin gelernt. Ja. Also insofern, ich finde es interessant, dieses von sich selbst sagen zu können, nee, ich bin überhaupt nicht abergläubisch. Und dann kommt man in Situationen wie diese und spürt aber, obwohl das alles total spielerisch und albern und irgendwie Kirmes oder Weihnachtsmarkt und irgendwie ist das, weiß ich nicht. Es gibt ja aber auch Menschen, die sehr, sehr wohl, sehr gerne wissen möchten, sie zu Hellseherinnen oder Hellsehern oder Wahrsagerinnen gehen. Bist du nicht der Typ für, oder?
Nee, weil ich auch zu viel Respekt davor habe, dass dann doch irgendwas dran ist. Weil ich glaube, dass es Spiritualität gibt, in welcher Fasson auch immer. Aber ich glaube, dass Menschen Fähigkeiten dazu haben. Und das wäre mir ein bisschen zu gruselig. Das habe ich jetzt auch schon vergessen. Die hat auch noch eine Karte gezogen, wo ein Haus drauf war und hat gesagt, da steht ein Umzug bevor. Und das fand ich schon so ein bisschen spooky, weil Pierre hatte nicht gesagt, das ist übrigens die Frau, die demnächst von der ARD von nach Hamburg nach Berlin zieht. So, die wusste eigentlich gar nicht.
Ach schön, ziehst du nach Berlin? Das ist ja super.
Naja, das Büro zieht nach Berlin.
Ja, okay.
Aber das macht nichts. Aber dass sie das gesehen hat, das fand ich schon so ein Tick, irgendwie ist es doch spooky. Geht dir auch so, oder?
Ja, geht mir auch so. Ich würde das nicht wissen wollen. Also am 21. um 21 Uhr 45. Das ist doch richtig,
das
oder?
Das ist doch ein Hammer. Guck mal. Also das kann ja nur toll werden. Das 21. um 21.45 Uhr. Bin begeistert.
Ich auch. Die Karin Mioska Show. In 5 Jahren mit Glitzer und Showtreppe, aber bis dahin einfach nur unterhaltsam, glaubwürdig, journalistisch, gut. Mit so einer Bombeneinschaltquote, wie Rudi Carrell sie früher hatte. Weißt
genau.
Du,
so ein Lagerfeuer.
50%.
Weißt du, diese drei Männchen, die den Tatort gucken und danach geht's los. Dann kommen sie alle vor die Fernseher.
Oh, wow.
Und wollen es sehen.
Gänsehaut. So, dann entlassen wir dich jetzt hier mit dem letzten Song, den du mitgebracht hast. Terry Callier. Wird ja so ausgesprochen?
Wahrscheinlich hast du recht. Ich habe immer Terry Callier gesagt, aber wahrscheinlich ist es Callier. Ich weiß es nicht.
Wir
genau.
wissen es nicht. What ja. Color is Love steht wofür in deinem Leben?
Es gibt ja unendlich viel Musik, die einem was bedeutet und über die man gar nicht reden kann. Und ich habe gedacht, ich traue mich, einen Song mitzubringen, der es schafft, mir total das Herz zu öffnen, bei dem ich eigentlich regelmäßig zu heulen beginnen muss. Und der mir, also diese ganze Platte macht mich fertig, jedes Mal, wenn ich sie höre. Und ich muss mir jetzt auch gar keine Geschichte drumherum ausdenken. Es ist einfach so, wie es ist. Ich finde es wahnsinnig schön und deswegen habe ich sie mitgebracht.
Liebe Karin, vielen Dank für deinen Besuch hier. Danke, dass du in dieser für dich ja sehr anstrengenden Zeit noch vorbeigekommen bist. Und bewahr dir dieses Strahlen und diese Neugierde und diese Freude an dem, was du machst.
Vielen Dank.
Und ja, hab weiterhin Spaß. Und bis zum nächsten Mal.
Schön, dass es endlich geklappt hat. Es
war endlich.
Ja. Danke, Bettina.
Is it wrong or is it right? Is it black or is it white? What color is love? Is it here or is it there? Is it really everywhere?
Das war der Podcast der Radiosendung Hörbar Rust. Wir hoffen, dass es Ihnen gefallen hat. Wenn Sie möchten, Sie können ihn abonnieren.